Herzlich willkommen zum Metal.de Podcast, der Podcast über Heavy Metal und allem, was dazugehört. Pure fucking Metal!
Hallo, ich bin Dominik Rothe.
Hi, und ich bin Jan Wischkowski. Und ihr hört den Metal.de Podcast.
Hier diskutieren wir über alle Themen rund um den Metal und seine Subgenres und werden auch den ein oder anderen Blick über den Tellerrand werfen.
Außerdem werden wir euch sicherlich auch ein paar Einblicke in unseren Redaktionsalltag bieten. Aber Dominik, du hast doch heute schon mal ein Thema mitgebracht.
Genau, und das hat jetzt auch erstmal nichts mit dem Redaktionsalltag zu tun, sondern heute beschäftigen wir uns einmal mit dem Thema das Geschäft mit dem Metal, Kommerz, absurdes Merchandise, abgefahrene Boxsets, was ist da eigentlich los? Darum wird es heute gehen.
Und Dominik, da fällt mir gleich direkt die erste Frage ein. Was hast du denn so für absurdes Merchandise zu Hause?
Absurdes Merchandise zu Hause? Ich habe ein Trinkhorn vom Summer Breeze. Das würde ich sagen, ist in meinen Augen auf jeden Fall schon mal absurdes Merchandise. Es liegt aber ehrlich gesagt auch irgendwie nur so hier rum. Habe ich aber auch umsonst bekommen.
Okay,
ja. Und wie sieht's bei dir aus?
Ich habe tatsächlich Soulstar 4 Schnapsgläser, die mal bei der Svati Sandia, glaube ich, dabei waren. Aber die nutze ich auch dann und wann tatsächlich, weil die finde ich ganz praktikabel. Aber es gibt ja auch ziemlich viel Merchandise, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Ja. Und wir sind ja schon so über das ein oder andere gestolpert. Und da auch mal gleich die erste Nachfrage bei dir. Würdest du dir eine Zahnbürste von der Band kaufen?
Also ich habe tatsächlich in meiner Reisetasche eine Star Wars Zahnbürste. Also ich befürchte, ich bin für so einen Quatsch empfänglich. Bei Bands ist es allerdings noch nicht so weit gekommen.
Ja gut, eine Borussia Dortmund Zahnbürste hatte ich als Kind auch mal. aber das ist ja, es wird ja immer so ein bisschen skurriler, was so an Merchandise rumfliegt und an Boxsets. Hast du denn irgendwie so Sammeleditionen, Deluxe-Editionen von Boxen?
Ja, da bin ich auf jeden Fall so ein Sucker für sowas. Auch wenn die Kohle es leider nicht so häufig zulässt, sowas zu kaufen, wie ich gerne würde. Aber da habe ich doch das ein oder andere Mal, zumindest bei so 40-Euro-Boxen, die man ja bei, ja, ich sag's jetzt mal so gerade bei Nuklearblast sehr oft erlebt, schon mal öfter zugegriffen. Aber auch durch einen glücklichen Umstand bin ich mal an so eine von den Super-Deluxe-Boxen gekommen, die Metallica jetzt zuletzt zu ihren ganzen Alben aufgelegt haben. Und ich muss auch sagen, dass mir diese Art von Boxen tatsächlich auch sehr viel Spaß bereitet.
Aber was fixt dich denn da so an? Also ich mal ganz kurz für mich gesprochen, ich besitze inzwischen genau 3 Boxen. Und 2 davon haben irgendwie für mich, ergibt das halt immer nur so bei Value for Money Sinn. Und die waren auch ziemlich teuer, 2 der Boxen. Die haben wenigstens irgendwie fast die komplette Diskografie auf Vinyl und dann nochmal irgendwie rares Live-Album, Demo-Material und sowas und halt eigentlich kein Schnickschnack. So, wärst du denn bei Schnickschnack jetzt anfällig?
Ja, also, auf jeden Fall. Also das kommt auf den Schnickschnack an. Also das mit dem Value for the Money liegt aber ja auch immer, also da will ich gerade kurz einhaken, liegt ja auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Als Metallica so zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, die erste von diesen Super Deluxe Boxen rausgebracht hatten zu Kill 'Em All, die hat auch, glaube ich, irgendwie 180 Euro gekostet, kosten die, glaube ich, alle so um den Dreh ungefähr, je nach Händler manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Da war natürlich sofort wieder der Vorwurf der Geldmacherei und hast du nicht gesehen, gerade bei der Band natürlich, aber ich bin jetzt letztes Jahr vorletztes Jahr, als sie rauskamen, an die Injustice for All Box gekommen und ich muss halt echt sagen, ich habe mich da direkt erstmal ein Wochenende komplett mit nichts anderem mehr beschäftigt, als mit dieser Box stundenlang, Samstag und Sonntag, die ganze Zeit habe ich davor gehockt, mir das alles irgendwie angeschaut und alles, was da drin ist, in den Player geschoben oder halt auf den Plattenspieler gelegt und mir das alles komplett reingezogen. So, das hat halt super viel Spaß gemacht und ich glaube, bin fest davon überzeugt, irgendwann kommt auch der Tag, wo ich das nochmal machen werde, einfach weil das, wenn man halt so ein richtiger Vollnerd bei dieser Band ist, dann ist das halt einfach unglaublich cool. Also da ist dann halt auch irgendwie eine Doku von der Injustice for All Tour dabei, die damals irgendwie fürs Fernsehen gedreht wurde und das sind ja jetzt gerade für mich als jemanden, der jetzt noch nicht mal die 30 überschritten hat, auch so Sachen, die habe ich ja nicht mal miterlebt und jetzt habe ich halt irgendwie die Möglichkeit, so ein Stück von der Bandgeschichte, das mir altersmäßig verwehrt geblieben ist, dann doch nochmal neu zu erleben. Und das finde ich ist halt schon irgendwie sehr cool. Ob das dann 180 Euro wert ist, muss man dann natürlich immer für sich selbst entscheiden, so. Aber ich kann den Reiz da schon sehr gut nachvollziehen.
Okay, aber du machst das ja jetzt quasi an so DVDs oder tatsächlich musikhistorischen Dokumenten quasi fest.
Ja.
Mir geht es ja jetzt wirklich eher um so ein Brimborium wie eben Zahnbürsten. Und ich tue mich da so ein bisschen schwer. Also einerseits, ja, okay, da wo es einen Abnehmer gibt, gibt es ja auch dann den Markt für und das ist ja auch irgendwie cool und wer da Spaß dran hat, alles irgendwie okay. Ich bin auch der Letzte, der das irgendwem vorwerfen möchte. Aber manchmal frage ich mich halt auch wirklich, ob es das dann wert macht. Also wenn ich mir überlege, du kaufst, wir haben ja jetzt vorhin mal ganz kurz schon im Vorfeld der Sendung über das Crematory Boxset zu Unbroken gesprochen. Und das ist ja preislich noch irgendwie ganz okay. Aber da sind dann halt zwei CDs drin, irgendwie eine B-Seite noch, ein Patch und irgendein Ring. Und das Ganze kostet dann fast, jetzt mal so platt gesagt, im Neuverkauf irgendwie das Dreifache der normalen CD.
Mhm.
Und da frage ich mich dann irgendwie schon so, warum? Also warum muss ich das dann haben? Wo ist da jetzt irgendwie mein Gegenwert? Gegenbeispiel, die gleiche Frage. Ich habe ja dieses Super Deluxe Boxset von Linkin Park jetzt rezensiert. Da muss ich auch ganz klar sagen, das macht nur mit aufgesetzter Fanbrille oder Nostalgiebrille irgendwie Sinn. Weil theoretisch eigentlich fast alles, was auf den DVDs ist, kannst du dir auf YouTube reinziehen. Und die B-Seiten und Raritäten, ja, da hast du dann halt irgendwie so 5 Songs, die irgendwie cool sind. Aber manchmal hast du halt auch nur so ein bisschen Keyboard-Gepinge als Demo für irgendeinen Song. Was halt jetzt für irgendwen, der sich das einfach nur reinziehen will, vermutlich so gar keinen Sinn macht. Aber gut, da gibt's ja dann auch noch wieder andere Editionen von. Aber ich find's halt so, ja, kritisch ist irgendwie falsch, aber ich denke mir die ganze Zeit, muss das sein? Braucht man das? Braucht man diesen Nippes? Muss das alles überhaupt hergestellt werden? Siehe Sabaton-Panzer.
Ja, also das, was du gerade meintest mit jemand, der das sich nur mal eben so reinziehen will, für den ist das nichts, stimmt natürlich, aber das ist ja auch, glaube ich, einfach gar nicht die Zielgruppe von solchen Super-Deluxe-Box-Sets, sondern die richtet sich ja echt nur an die absoluten Über-Hardcore-Fans, so, die halt echt jeden Scheiß von der Band zu Hause haben wollen. Und für die, finde ich, ist so ein Boxset dann auch irgendwie, also gerade im Hinblick auf so musikalische Sachen wie irgendwie B-Seiten oder bei der Injustice for All Box war zum Beispiel auch so eine CD dabei, wo man echt so, ja, Aufnahmen von James Hetfield hat, wie er bei sich im Wohnzimmer sitzt und alleine mit seiner Gitarre irgendwie die ersten Ideen erarbeitet für irgendwie einen Song wie One oder so. Und dann hört man sich das halt an und hat halt direkt so vor dem geistigen Auge, wie er dann irgendwie da sitzt. Und das fühlt sich irgendwie alles ja fast schon an, als wäre man dann mit im Raum, wenn man die Augen zumacht. Und das, da ist ja die Zielgruppe, ist ja dann wer ganz anders als jetzt Leute, die einfach nur Bock haben, sich mal eben irgendwie Musik reinzuballern.
Okay, aber dafür müsstest du ja theoretisch die Zeit haben und eigentlich auch dieses nerdige Interesse,
ja,
dich wirklich hinzusetzen und die Augen zuzumachen und dich da rein zu fantasieren. Das wird ja jetzt nicht sein, was du jetzt irgendwie unterwegs hörst. Und da denke ich jetzt nur für mich persönlich, irgendwie wäre mir meine Zeit dann manchmal zu schade, weil es da draußen einfach viel zu viel gute Musik gibt, die man irgendwie nicht kennt oder die man dann noch entdecken könnte, anstatt sich halt hinzusetzen und sich herbei zu fantasieren, wie man neben James Hetfield im Wohnzimmer sitzt und sich das irgendwie anhört. Aber muss irgendwie, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist, also ich finde, Teile des Merch-Marktes werden langsam immer skurriler. So,
da, ja, absolut.
Die Aussage treffe ich. Und ich tue mich auch nicht schwer damit, ich kann das ganz gut ignorieren. Aber wenn du überlegst, dass Behemoth hauen Hundeleckerlis raus. Creator Kaffee.
So. Da kommt dann irgendwann für mich so die Frage auf, was hat das denn noch mit der Band zu tun? So, also was haben Behemoth mit Hundeleckerlis? Wo ist der Zusammenhang? Da fängt es dann an für mich. Wenn Motorhead einen Whisky rausbringt, dann denke ich noch so, ja, okay, dass der Lemmy gerne Whisky getrunken hat, wissen wir ja alle. Und da irgendwie kann ich da für mich noch einen Zusammenhang zu der Band herstellen und wofür diese Band irgendwie bekannt ist. Aber bei Hundeleckerlis von Behemoth hört mein Verständnis dann irgendwie doch so ein bisschen auf.
Ja, also ich bin jetzt gerade, witzigerweise habe ich gerade noch eine Werbeanzeige gekriegt mit einem Bullet for my Valentine Meat. So, weißt du, das ist auch schon wieder sowas. Wenn jetzt irgendwie, ja, Saltatio Mortis von mir aus Meat rausbringen würden, würde ich noch da sitzen und mir denken, naja, okay, so, mach doch. Das passt noch irgendwie. Aber was haben Bullet for My Valentine mit Met zu tun?
Ja, das weiß ich nicht. Nee. Da fällt mir auch wirklich keine Antwort auf diese Frage ein.
Und ich meine, also das, was halt noch dazu kommt, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich besitze keine solcher Flaschen, aber ein Slipknot-Whisky kostet irgendwie 70 Euro. Oder 60. Und ich irgendwie weiß ich kann es nicht beurteilen, wie viel Preis macht denn dann der Name Slipknot aus? Oder was steckt da? Also ich sehe den Zusammenhang zwischen Alkohol und Metal schon irgendwie.
Ja, auf jedem Festival erlebt man den ja
zu Hause, genau. Deswegen schon, aber das sind dann, glaube ich, alles so Sammel-Merchandise-Artikel, wo ich mich immer frage, so ist da dann, stellt man sich den hin oder trinkt man den? Wahrscheinlich stellst du den nur hin, um zu sagen, cool, guck mal, ich habe einen Slipknot, Metallica, ja. Schieß mich tot, Motorhead, Whisky und dann? Also Iron Maiden haben ja auch eine ganze Bierreihe draus und Behemoth haben ja auch, wobei das Behemoth-Bier habe ich mal gekostet, das schmeckt tatsächlich auch ganz gut.
Ja, das Iron Maiden Bier, die allererste Variante von dem Trooper, habe ich damals auch mal probiert, weil irgendwie war ich dann doch neugierig. Ich fand es halt auch ganz lecker, aber dann dachte ich mir auch so, gut, ist das jetzt 5 Euro wert? Und dann kommt halt auch wieder diese Frage, wie viel von diesen 5 Euro, die du da dann für eine Flasche bezahlst, ist wirklich das Bier? Und was ist der Trooper, der da vorne drauf geklebt ist? So. Ja. Und ich glaube, mindestens 50% des Preises sind wahrscheinlich eher das Etikett, was da drauf geklebt ist und der Name, der damit in Verbindung steht, als das Bier an sich.
Genau, wobei ich da, wenn man das in Relation setzt, gilt das ja eigentlich für fast alle Markenprodukte. Ne? Das ist immer der Name, der da drauf pappt. Aber ich finde halt schon, also oder andersrum, ich finde es halt schon schwierig, wenn ich mich als Band hinstelle und Metal-Idealismus propagiere, was ich jetzt für mich nicht mal rausnehmen würde, dass ich das propagiere, und dann halt ein Produkt auf den Markt schmeiße, das eigentlich in keinem Zusammenhang mit meiner Musik steht. Sondern ja. Dann, also da finde ich den Vorwurf dann schon irgendwie einigermaßen gerechtfertigt zu sagen, das ist Ausverkauf oder das ist Kommerzialisierung des Bandnamens.
Ja, absolut. Aber ich meine, je größer so eine Band wird, desto größer werden halt auch die Kosten hinter der Band. Also wenn die jetzt zum Beispiel auf Tour gehen, bleiben wir mal bei Iron Maiden, ist ja eine riesen Mannschaft dabei, eine riesen Bühne, eine riesen Logistik. Und die muss ja irgendwo auch nicht nur refinanziert werden, sondern am Ende wollen ja alle auch mit einem Gewinn nach Hause gehen. Und ich meine, dass Plattenverkäufe in den letzten Jahren sehr viel schlechter geworden sind und gleichzeitig in den letzten Jahren diese absurden Merch-Ideen immer mehr wurden, kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht.
Garantiert. Also, dass der Markt für jetzt hörbare Musik, glaube ich, so ein bisschen eingebrochen ist, allein durch die Streaming-Plattform, haha, auf dem man uns jetzt ja auch hören kann, sehe ich auf jeden Fall auch so. Allerdings, ich weiß es nicht. Also dann, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, das war jetzt dann irgendwie überhaupt kein Problem. So, dann bist du zu einer Show gegangen. Wenn du die Band cool fandst, damals hast du dann noch eine CD mitgenommen, heute nimmst du dir halt ein T-Shirt mit. So. Und die T-Shirt-Preise sind ja jetzt auch nicht zwingend günstiger geworden im Vergleich zu früher.
Nee, das stimmt.
Zumal da die Ansprüche ja auch wachsen an die Qualität der Shirts. Also ich kann mich erinnern, darüber ärgere ich mich tatsächlich bis heute, dass ich, glaube ich, mit 16 mal ein Korn-T-Shirt für 40 Euro gekauft habe, das so ultra hässlich war, dass ich das eigentlich nie angezogen habe. So. Aber das, ich gehe doch jetzt nicht auf ein Konzert und kaufe mir Kaffee.
Nee, ist vielleicht auch ein bisschen unhandlich, den dann auf dem Konzert noch mit sich rumzuschleppen.
Ja, wobei schlimmer als, zu so einem T-Shirt. Naja, gut, schlimmer als Vinyl ist es dann wahrscheinlich auch nicht, aber. Ja,
auch wieder wahr.
Aber irgendwie der Zusammenhang passt für mich trotzdem nicht und ich glaube nach wie vor, Zahnbürste finde ich immer noch am skurrilsten.
Nicht den Dildo von Marilyn Manson.
Stimmt. Ja, das zum Beispiel finde ich, keine Ahnung. Also ich würde mir jetzt nicht kaufen. Aber wenn man sich jetzt irgendwie mit Marilyn Manson beschäftigt, was ich jetzt nicht groß getan habe, aber ich erinnere mich nur noch an so ein paar Musikvideos oder sowas, dann ist ja zumindest der Zusammenhang nicht so weit weg als eine Zahnbürste.
Ja, das stimmt.
Zähne putzt sich jeder, hoffentlich, aber.
Aber warum muss es dann mit einer Band Zahnbürste sein?
Genau.
Vor allem also frage ich mich dann, bei sowas wie einer Zahnbürste auch immer. Ich meine, das ist ja jetzt ein nicht unerhebliches Hygieneprodukt so. Also im Sinne von, das ist ja auch wirklich wichtig, sonst wenn du eine scheiß Zahnbürste benutzt, gehen die Zähne davon ja irgendwann auch, also das schadet denen ja dann auch. Also da frage ich mich dann auch, bei solchen Produkten macht sich da dann irgendwer Gedanken drum? Also was sind das, also da redet ja auch niemand darüber, was für Zahnbürsten das sind, vermutlich.
Nö, ich glaube, das ist scheißegal. Also das ist mir ja schon an ein paar Stellen mal irgendwie, wenn du, also genau, das ist der nächste Punkt, den ich halt schwierig finde. Du sprichst es ja an, was ist denn die Qualität der Produkte, ja, die du da hast? Und keine Ahnung, klar, wenn so eine Plastikfigur von Iron Maiden oder so, stellst du dir in den Schrank und gut ist, da wirst du ja nicht viel mitmachen. Aber ist jetzt dann tatsächlich der Kaffee zum Beispiel irgendwie wirklich guter Kaffee, zumal der wahrscheinlich auch nicht so günstig zu erwerben ist. Was ist mit den Hundeleckerlis? So, sind die wirklich super gut für Hunde? Oder ist das halt auch nur, wobei da glaube ich tatsächlich, da gab's, hat Nergal mal irgendwann irgendwas gepostet, was da alles drin ist und wie das zusammengesetzt ist und warum das gut für Hunde ist oder so. Aber oh, das ist skurril. Und eigentlich, aus meiner Sicht, das ist ja auch schon diese ganze Sache, dass du jetzt bei H&M oder C&A irgendwie Metal-Shirts kaufen kannst, ist ja auch schon irgendwie skurril und da wird sich ja auch ganz oft drüber aufgeregt. Also ich glaube, bei diesen Box-Sets, ja, da gibt es dann immer mal wieder so diese Rufe, aber eigentlich ist es schon so normal geworden, dass du dir deine neue Platte auch mit einer halben Spielzeugarmee zusammen kaufen kannst, dass da irgendwie keiner mehr drüber spricht und sich auch nicht über einen Preis von 80 Euro wundert, wo dann irgendwie zwei Vinyls und eine EP oder so drin sind, weil das ja dann irgendwie ein hochwertiges Produkt ist. So, und ich weiß ich nicht, ob ich das Geld dafür ausgeben würde. Also theoretisch kannst du, wenn du das so in Relation siehst, für den Preis kannst du dir ja eigentlich 5 Alben kaufen. Von 5 verschiedenen Bands. Hast du da dann nicht mehr davon als...
Ich glaube, das kommt dann auch immer wieder so auf den eigenen Persönlichkeitstyp so ein bisschen an. Ne? Bin ich jetzt eher jemand, der ganz viel verschiedene Sachen konsumieren möchte, oder bin ich jemand, der lieber eine Sache will und die dafür aber halt mit 110% oder noch mehr? So, wo wir dann wieder bei diesem Thema sind, dass man sich mit so einem Metallica-Boxset dann halt auch mal ein ganzes Wochenende beschäftigen kann und da vielleicht sogar noch viel mehr Zeit reinknüppelt als in die 5 Platten, die man sich sonst gekauft hätte.
Na gut. Wahrscheinlich bin ich nicht der Typ dafür. Also, glaube ich.
Ja, aber da gibt es dann, glaube ich, einfach ganz unterschiedliche Typen von Fans, so, die dann einfach andere Sachen wollen und ihnen aber auf eine andere Art dann die gleiche Art von Freude, sag ich mal, bringt an der ganzen Sache.
Ja, magst du wahrscheinlich recht haben. Also ich kann mich da tatsächlich nicht so ganz hineinversetzen. Also ja, manchmal gibt es irgendwie, glaube ich, auch so Sachen, wo man mal zuckt oder sowas. Gerade aktuelles Beispiel, wo ich mir denke, das passt irgendwie ganz cool, wären jetzt Urfaust, die ja jetzt einen Gin zu ihrer neuen Platte mit rausbringen oder zu ihrer neuen EP, wo ich mir so denke, das hat Hand und Fuß, das ganze Konzept dahinter. So. Das ist schon irgendwie okay. Was ich jetzt gerade auch festgestellt hatte, ist ja, dass irgendwie sowieso Trinkgefäße waren ja schon immer im Trend. Jetzt scheint es Wasserflaschen zu sein. Ich komme eigentlich, also das meiste wiederholt sich ja auch. Ne? Am Ende hast du irgendwie 5 Trinkflaschen im Schrank stehen, weil du immer das Super Deluxe Box Set haben wolltest. Und eigentlich, also ich kann mir irgendwie, also ich kann das bei Metallica zum Beispiel kann ich das verstehen. Das ist eine legendäre Band, okay. Da gibt's genügend Fans für. Aber wenn ich das jetzt Trinkflaschenbeispiel nehme, da denke ich mir so, dass das bei manchen Bands tangiert das dann halt so eine, in Anführungsstrichen, kleine Zielgruppe, die sich dann vielleicht noch auf diesen Entdeckerkurs begeben will oder so, also so diese Typfrage. Und wenn dann noch deine Sammelleidenschaft, also wenn du so ein Zwischending bist aus Sammelleidenschaft und Entdecker, dann bist du auch eigentlich ziemlich am Arsch, wenn du dir immer so eine Deluxe-Box jetzt kaufst.
Ja, das ist absolut wahr. Wobei ich gerade auch noch dachte, so diese Boxsets, die dann so komische Gimmicks dabei haben, sind ja meistens eher zu aktuellen Platten. Ja. So, wo man sich dann halt auch irgendwas aus den Rippen saugen muss, was man dabei legen kann, weil es gibt, weil die Platte kommt ja jetzt gerade erst raus. Und der Ansatz bei diesen Metallica-Boxsets, der ist ja dann schon irgendwie, dadurch, dass die Alben dann schon 30 Jahre und noch was alt sind, ist da ja der Ansatz auch irgendwie ein ganz anderer. Und da ist es, glaube ich, auch viel einfacher, bei so retrospektiven Boxsets was Essentielles zusammenzustellen mit wirklich coolem Bonusmaterial, weil du halt einfach auf diese lange Geschichte zurückgreifen kannst und dann halt in den Archiven rumwühlst und da allen möglichen coolen Scheiß rauskramst, den dann halt irgendwelche Hardcore-Fans auch interessiert. Das hast du ja bei deinem neuen Album, hast du diese Möglichkeit ja noch gar nicht, das zu machen. So. Und so entstehen dann, glaube ich, manchmal auch diese völlig absurden Goodie-Ideen für Sachen, die da dann beiliegen.
Ja, aber warum denn dann nicht ganz, einfach ganz klassisch Vinyl, von mir aus noch eine CD-Hörkopie fürs Auto oder ein Download-Code für den MP3-Player oder so, ein T-Shirt und ein Patch und gut ist. Von mir aus noch eine Wintermütze.
Weil man dafür, ja, glaube ich, keine 80 Euro verlangen könnte.
Genau, aber für eine Zahnbürste.
Ja, ich weiß nicht, wenn die Zahnbürste dann halt exklusiv in dem Boxset ist, hast du halt schon wieder ein Argument, warum das dann 80 Euro kosten soll. So, okay. Ne?
Also ja, ist gutes Marketing, wenn sich das so wirklich verkauft, aber nehmen wir mal kurz das Beispiel Crematory nochmal. Die Box ist jetzt reduziert auf 30 Euro statt 40 Euro und war auf 333 Stück limitiert. Also das heißt, vielleicht ist die Nachfrage ja auch nicht immer so da. Das heißt, du produzierst echt irgendwelchen Quatsch. Also ja. Die Zahnbürste ist übrigens nicht bei Crematory dabei, das ist nur mal der Fairness halber. Und der liegt dann halt rum, weil es sich nicht verkauft. Also da ist ja dann auch die Frage, ist die Band nicht relevant genug oder ist das Merchandise vielleicht zu skurril, als dass das irgendwen interessiert?
Also im Falle von Crematory würde ich jetzt die gewagte These aufstellen, dass manche Bands vielleicht auch einfach nicht relevant genug sind, um sowas zu verkaufen, aber naja.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das, also keine Ahnung, früher waren das dann, glaube ich, immer die ganz großen Namen, die sowas rausgebracht haben. Und heute hast du das ja eigentlich schon bei jeder mittelgroßen Band, dass irgendwie sowas kommt. So, ja. Ne, hast du einmal den Vormittagsslot auf dem Summerbreeze gespielt, hat dein nächstes Album einen Trinkbecher dabei.
Ja. Und
ich tue mich einfach schwer mit dem Nippes. Also ich glaube, ich brauche den nicht zwingend oder bin ich einfach nicht der Typ für. Ich verstehe es vielleicht so aus Sammelleidenschaft. Aber da, wo es halt Sinn macht oder da, wo es irgendwie cool ist, ich bin ja jetzt auch gespannt. Oder mal eine Frage. Was glaubst du, wie viele Bands bringen jetzt bei ihrem nächsten Album dann irgendwie FFP2-Masken
mit? Ja, also vorausgesetzt, es erscheint noch während der Pandemie, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das einfach sehr, sehr viele Bands machen werden. Ja.
Aber ich habe es tatsächlich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Nein, in Boxsets noch nicht, aber ich meine, im Merch-Shop hat das auch jede mittelgroße Band mittlerweile.
Hat jetzt irgend so eine Scheißmaske dabei.
So eine Scheißmaske im Angebot und selbst bei kleinen Bands ist das in den letzten Monaten ja explodiert. So.
Ja, ja. Aber gut, das ist, erfüllt ja wenigstens noch einen Zweck. Ne?
Ja, das stimmt.
Dann tragen es die Leute gern und das ist schön. Aber ja, das ist. Aber das wäre jetzt wirklich, aber das sind ja alles keine so hochwertigen, sind ja eher so diese Stoffmasken, die du dir noch selber nähen kannst und nicht die mit Filter. Ich bin wirklich gespannt, ob uns das noch blüht, dass irgendein Label so krasse Dinger raushaut.
Ja gut, ich meine, in der Cybergoth-Szene war das doch schon immer angesagt, so Gasmasken oder so zu tragen.
Stimmt.
Da würde sich das ja sogar auch irgendwie bei solchen Platten aus dem Bereich irgendwie auch anbieten, das zu machen, weil es schon immer zu der Szene gehörte. So.
Irgendeine Band hatte doch sogar mal an so einem Boxset, aber keine Goss. Denkst du, waren das Belphegor?
Ja, ich glaube.
Belphegor hat mal irgendwie eine Maske dabei.
Jo.
Faszinierend. Ja.
Aber eine Frage, die ich dann immer noch ganz spannend fände, auf die man aber wahrscheinlich nur selten eine Antwort kriegen wird, bei diesen verrückten Merch-Ideen und gerade auch bei der Zusammenstellung dieser Boxsets. Also du hast ja schon auch gerade gesagt, natürlich gibt es Boxsets, die sind wertiger als andere, was den Inhalt angeht. Aber da frage ich mich dann auch immer so, okay, bei welchen von diesen Boxsets hat denn die Band auch noch wirklich Einfluss auf die Gestaltung genommen? Und bei welchen war das im Prinzip nur das Label, das da irgendwelchen Kram zusammengekloppt hat, weil sie dachten so, okay, da können wir noch ein paar Euros mehr mitmachen. Das hat, glaube ich, am Ende des Tages auch schon sehr viel Einfluss darauf, ob dann Boxset am Ende cool wird oder nicht.
Meinst du, ob dann irgendwie das Product Management des Labels noch da saß und dachte, was können wir denn jetzt hier noch reinpacken?
Ganz genau.
Wie wäre es denn mit einem Taschenrechner? Ja, ich frage mich aber, also eigentlich muss das doch zumindest von der Band abgesegnet werden, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, es wäre auch mal spannend, irgendwie das tatsächlich mal mit jemandem von einem Label zu thematisieren oder mit einer Band.
Aber zum Thema Absegnen, ich erinnere mich noch an ein Interview mit Brian Johnson zu der letzten AC/DC DVD Live at River Plate, in der er so sinngemäß sagte, dass das Ding rauskommt, hat er erfahren irgendwie 2 Tage nach Release, weil ihm da halt niemals jemand irgendwas von erzählt hat. Und dann hat er die anderen in der Band gefragt, die wohl auch irgendwie von nichts wussten. Und das war wohl wirklich so ein Release, den das Label einfach so rausgehauen hat, weil sie es halt konnten. Und damit der Band gar nicht so wirklich drüber gesprochen haben.
Aber also, stimmt, das habe ich auch mal. Aber das ist, glaube ich, dann, das war aber ein neues Album und kein Best-of oder sowas.
Das war ein Live-Album, war das.
Ach so, ja gut, das ist dann, glaube ich, immer so eine Lizenzgeschichte, weil mir ist das mal aufgefallen. Ich habe hier, glaube ich, von Paradise Lost so ein 3-CD-Box-Set von vor x tausend Jahren. Aber das ist so ultra hässlich und billig aufgemacht, dass das, glaube ich, das war irgendwie so dann von dem Label irgendwie so eine ganze Serie von Klassikern, die sie dann einfach mal für so Ramschware quasi rausgehauen haben. Und das sind dann auch so eine blöden Pappschuber, falls du dich noch an diese Promo oder diese Promo-Sampler so, die auch ein paar Printer noch dabei haben, so war die Verpackung der einzelnen Alben und dann hast du davon 3 Stück drinne, kein Booklet und das Ding hat dann 12 Euro irgendwie im Mediamarkt gekostet. Und so, ich habe das damals irgendwie gekauft, so als Jugendlicher, wo du nicht viel Kohle hattest, war das irgendwie ganz nett und habe mich aber, glaube ich, spätestens 3 Jahre später total darüber geärgert, weil ich so, da bin ich dann doch wieder Sammler genug, um zu sagen, nee, das ist einfach nur Billigware. Ja. So, dann, da finde ich das schon schön und ich finde es ja auch cool. So, Boxsets haben ja auch irgendwie so ihren Zweck. Also, ich habe jetzt, glaube ich, zum ersten Mal irgendein Album als Woodenbox gekriegt. Das ist schon wertig. Andererseits, wenn ich mir vorstelle, dass Woodenbox wahrscheinlich jetzt auf dem Markt auch gleich Woodenbox ist, das heißt, du hast dann am Ende irgendwie 30 von diesen Holzkisten. Wo der Bandname eingestampft ist. Ja, da würde mir dann auch irgendwie die Kreativität, glaube ich, fehlen, weil es dann wirklich alles gleich aussieht. Aber ansonsten macht halt irgendwie schon eine bisschen hochwertigere Verpackung zum Beispiel irgendwie viel aus oder ein cool gestaltetes Booklet.
Ja.
Oder halt von mir aus ein Lippis, der dazu passt.
Blind Guardian hatten mal bei einem Album At the Edge of Time, da war auf dem Cover halt so eine Pyramide irgendwie abgebildet. Und es gab auf jeden Fall auch eine Edition von dem Album, wo, wenn du dann die Verpackung aufgeklappt hast, hattest du dann halt auch so eine große 3D-Pyramide, die da dann so rauskam. Das zum Beispiel fand ich war irgendwie eine ziemlich coole Idee, wie man einfach die Verpackung auch noch ein bisschen mehr, sag ich mal so, künstlerisch dann auch einbinden, also kreativ eingebunden hat in das Gesamtding so. Und da kann ich dann auch super nachvollziehen, warum Leute das dann irgendwie cool finden und kaufen.
Ja, das genau, dann wenn es halt auch irgendwie interaktiv werden könnte. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, so lieber ein Malbuch dabei als ein Panzer.
Ja.
So, da kann man sich ja wenigstens noch irgendwie austoben. Oder du musst dir das Cover als Malen nach Zahlen selber malen. Das wäre auch lustig.
Ja, oder Tool, die hatten bei ihrem letzten Album, das kam ja direkt nur in so einer 80-Euro-Version raus. Die reguläre Fassung kam ja erst Monate später irgendwann. Und die hatte auch so Videoinstallationen integriert, die du dir dann irgendwie angucken konntest oder so, meine ich. Ich habe es leider selber nicht zu sehen gekriegt bislang. Sowas finde ich dann aber schon irgendwie, also da merkt man dann halt zumindest so, okay, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie können wir jetzt eine Verpackung für dieses Album gestalten, die halt einfach einzigartig ist und die es nicht schon 1000 Mal gegeben hat. So.
Aber das hatten die schon früher, glaube ich.
Also ja, die hatten bei der 10.000 Days so eine 3D-Brille dabei und dann konntest du dir im Booklet die ganzen Sachen in so 3D angucken. Ja, also ja, die haben sich echt schon öfter jetzt so völlig abgespacete Gedanken gemacht, um das Ding halt irgendwie...
Wo das dann auch voll Sinn macht.
Ja. Und das sind halt so Sachen, die passen halt auch zu der Band. Die haben sich ja schon immer sehr viel Mühe gegeben, so optische Gestaltung, Musik und Lyrics und alles irgendwie zu einem großen Ganzen zu formen und dass dann die Verpackung irgendwann dann auch Teil dieses Kreativprozesses wurde, ergibt da ja so als letzter Schluss nur Sinn.
Das stimmt. Mir fallen gerade, während wir sprechen, immer noch so Klassiker ein, die in so einen Boxen dabei sind, die aber auch jetzt nicht Shirt oder Patch sind, sondern ich glaube, theoretisch kannst du Flaschenöffner wie sonst was sammeln von Bands. Die du aber eigentlich auch im Haushalt ja nur noch einmal brauchst. Da finde ich Feuerzeuge irgendwie sinnvoller, weil die brauche ich öfter. das nächste, was ich mich frage, ist dann so, das wäre doch aber eigentlich voll die gute Überlegung. Du baust eine Zahnbürste in dein jetziges Album und 2 Jahre später bringst du die passende Zahnpasta dazu raus.
Jo.
So, das wäre wenigstens schlüssig. Aber ja, genau, also so dieses, es gibt ja auch nützlichen Nippes. Und irgendwie davon könnte es von mir aus auch mehr geben, dann wäre ich vielleicht auch wieder bereit, mal irgendwas davon zu kaufen. Ich glaube aber eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, ich brauche auch nicht alles in meiner Wohnung mit irgendeinem Bandlogo drauf. Also eigentlich gar nichts, außer vielleicht Shirts und die CDs, aber was wäre denn ein ideales Boxset für Dominik Rothe?
Ich sag mal so, diese Injustice for All Box kommt da auf jeden Fall schon sehr, sehr nah dran, wobei ich vielleicht alles bis auf die musikalischen Inhalte und dieses coole Buch mit den Fotos aus der Zeit und so Liner Notes weggelassen hätte. Also was soll ich, wobei, nee, stimmt auch nicht. Da waren auch noch so Kopien von James Hetfields handschriftlichen Lyrics, also die von den Lyrics, die er handschriftlich für alle Songs aufgeschrieben hatte, mit allen Kritzeleien, die er drauf gemacht hat und so, waren da noch so Kopien dabei, das fand ich halt auch schon irgendwie ganz nice. Aber was ich halt zum Beispiel mit einem Reprint von dem Tourpass der damaligen Tour soll, weiß ich dann halt schon nicht mehr so. Ne? Das sind dann halt so Goodies, wo ich mir dann halt auch echt denke, so, ja, okay, das verstaubt jetzt hier halt, aber was soll ich damit anfangen? Aber ja, also das perfekte Boxset konzentriert sich auf jeden Fall auf die Musik in erster Linie. Also ich fand zum Beispiel bei Creator zu der Gods of Violence das Boxset auch total cool. Da war dann irgendwie noch so ein Reprint, ein Repress von dem ersten Demo-Tape dabei. Auch von der Aufmachung her genauso wie damals, als es erschienen war. Das fand ich halt irgendwie mega cool. Weil da, keine Ahnung, für das Original bezahlt es ja heute wahrscheinlich auf eBay irgendwelche völligen Unsummen, wenn überhaupt Leute so bescheuert sind, das zu verkaufen. Und da habe ich ja damals auch im Interview zu dem Album Mille dann mal ganz direkt gefragt, wie das denn mit diesem Boxset gelaufen ist. Und dann hat der A natürlich auch gesagt, dass solche Boxsets unter anderem deshalb entstehen, weil Plattenverkäufe zurückgehen und man das irgendwie auffangen muss. Und er B aber auch da definitiv involviert war und so Sachen wie dieses, okay, wir machen nochmal eine Neuauflage von unserem Demo-Tape und geben das dabei, dann halt so Ideen sind, die auch von der Band selber kamen, weil es denen halt schon wichtig war, dass die Fans dafür 40, 50 Euro oder was das damals gekostet hat, halt irgendwie wirklich was Cooles, also nicht nur was Exklusives, sondern auch was Cooles kriegen, das halt irgendwie einen Mehrwert hat.
Ja, dabei fällt mir ein, ich glaube nämlich auch, dass ich mir einfach vorstellen kann, dass vielleicht die Herstellung der Boxen alleine schon relativ teuer ist, aber kein Mensch kauft sich ja dann so eine große Box und du hast halt nur einen Tontee, also nur ein Digipack oder so da drinne. Ja. Und dann muss man sich halt überlegen, was für Kram packt man denn noch dazu? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so auch entsteht. Und das Zweite, was mir gerade dabei eingefallen ist, als du es erzählt hast, mit dem das Plattenkäufe zurückgehen, ist, dass es, glaube ich, auch sinnvoll ist, inzwischen, um einen Charterfolg zu erzielen, Boxsets möglichst teuer zu verkaufen und gerade so Limited Editions, um in den ersten Tagen gut zu verkaufen, weil sich das ja jetzt auch sehr krass am direkt nicht an den, also dass sich Charts an dem Umsatz berechnen und nicht tatsächlich an den verkauften Exemplaren. Aber da kann mich gerne auch irgendwie jemand, der das hört, korrigieren, falls ich mich da gerade täusche. Aber mir ist so, als hätte ich das des Öfteren gehört und dass es deswegen auch diese Boxsets gibt. Und ich glaube, eigentlich können wir aber so zu so einem Schlussplädoyer kommen. Also ich finde das alles irgendwie okay und fanfreundlich, wenn es irgendwie einen Mehrwert hat. Oder es kann ja auch irgendwie witzig sein. Also ich glaube, wenn es witzig kreativ ist, ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber dann kann ich es zumindest irgendwie verstehen. Oder hast du irgendwie noch eine andere Meinung dazu?
Nee, da bin ich tendenziell ganz bei dir, wobei ich umgekehrt auch manchmal denke, dass man auf jeden Fall immer aufpassen muss, was man da so als exklusive Goodies beilegt. Also wenn jetzt Creator irgendwie ihr Demo-Tape da neu auflegen, dann nehme ich das natürlich sehr gerne in so einem Boxset an, weil ich sag mal so, die Neuauflage von dem Metallica-Demo-Tape hat dann einzeln schon irgendwie 40 Euro oder so gekostet. So, da denke ich mir dann so, okay, das brauche ich dann halt nicht für den Preis, so, ne, mit irgendeiner Neuauflage. Aber wenn die halt in einem 40-Euro-Boxset einfach so dabei liegt, dann nehme ich das natürlich gerne an. Umgekehrt, weiß ich nicht, Kiss and Dynamite haben mal eine Limited-Box von einem Album rausgebracht und dann lag halt die Bandbiografie, die sie zu dem Zeitpunkt geschrieben hatten, über die ersten 10 Jahre exklusiv diesem Boxset bei. Und da dachte ich dann wiederum so, boah Leute, das ist glaube ich schon was, was irgendwie viel mehr Menschen interessieren würde, als nur die paar hundert, die dann das Glück haben, so ein Boxset zu kaufen. Finde ich halt schon schwierig, das dann da allen anderen quasi so die Möglichkeit zu nehmen, das auch zu lesen. So, also da muss man auf jeden Fall immer ein bisschen vorsichtig sein, was man da dann exklusiv anbietet. Ja, aber ansonsten bin ich all for Boxsets.
Ja, ich nicht so ganz. Ich glaube, für mich entscheidet sich das dann auch so ein bisschen am Preis. Also ich finde, da gibt es ja auch ganz große Sprünge, wo teilweise das Gleiche drin ist, jetzt rein auf Anzahl der CDs oder sowas, oder auch die Aufmachung dann identisch ist und du hast dann trotzdem eine Preisspanne zwischen 60 und 300 Euro. Und ich glaube da, also ich würde immer, ich für meinen Teil, das ist jetzt ja kein, ich bin ja jetzt kein Vorbild oder irgendwie jemand, der einen Appell geben möchte, aber ich würde halt echt immer genau gucken, was ich mir da irgendwie anschaffe, einfach um nicht zu viel Geld rauszupulvern. So. Andererseits, wenn man das jetzt auf die jetzt gerade immer noch vorherrschende Pandemie bezieht, ist es ja eigentlich auch ganz nett, seine Band dann halt damit zu, oder seine Lieblingsband damit zu unterstützen, ja, oder sowas. Aber so ganz grundsätzlich, weiß ich nicht, ich find, das hat Überhand genommen, weil ich finde halt auch gerade, also klar, irgendwie sein Album in einem schönen Format rauszubringen, kann ich verstehen, würde ich wahrscheinlich auch eher kaufen als immer dieses Jewel Case. Aber es muss doch nicht zu jedem Album dann halt irgendwie eine vollpackte Box mit jedem Krimskrams, den man sich gerade noch so ausgedacht hat, also rauskommen oder erschienen und dann halt auch so angepriesen werden. Aber gut, das wirst du wahrscheinlich in jedem Bereich der Welt finden, dass es immer diese komischen Limited Edition Sachen gibt.
Aber da fällt mir gerade ein, wo du von der Preisspanne bis zu 300 Euro sprachst. Steven Wilson hat jetzt gestern mit einer Ansage den Vogel endgültig abgeschossen, sein neues Album Future Bites erscheint in einer auf, ich glaube tatsächlich ein Exemplar limitierten Super Edition für 10.000 Pfund oder so, glaube ich, waren es.
Geil.
Allerdings wird der gesamte Erlös aus dieser super limitierten Box gespendet an den Erhalt der Clubs in England,
die okay, jetzt das aufgrund ist ja
der Pandemie leiden. So, das finde ich ist dann auch irgendwie wieder eine coole Aktion.
Das ist ja
auch
fair.
Wenn der Preis natürlich vollkommen irrsinnig ist.
Ja gut, das hast du ja auch immer, also immer so ganz charmante Versteigerungen und sowas für den guten Zweck. Das ist, finde ich, nochmal ein völlig anderes Thema. So würde ich jetzt für mich behaupten. Auch wenn ich manchmal auch schon mal da saß und dachte, boah, eigentlich ist es fies jetzt für den, immer jetzt den kleinen Metallica-Fan, so,
ja,
der dann jetzt, ne, der sich nicht gerade für 3.000 Euro irgendwie so ein benutztes Plektron auf eBay leisten kann. Aber ja, es ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema für sich.
Wobei natürlich, also klar, coole Aktion. Als ich es dann gelesen hatte, was mit dem Geld passiert, fand ich es auch total super. Aber nur kurz am Rande noch, die Headlines aller Magazine waren aber natürlich nur Steven Wilson bietet Boxset für 10.000 Euro an. Bums, so, ne? Also so nach dem Motto.
Okay, das ist dann natürlich medial. Wahrscheinlich irgendwie ziemlich am Thema vorbei, wobei vielleicht sollte es auch Leute wieder animieren, mehr als Überschriften zu lesen, aber
ja. das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, dem wir uns aber gerne auch mal widmen können.
Ja, ich glaube, das machen wir dann mal in einer redaktionellen Folge.
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal zu einer Rubrik kommen, auf die ich mich in den ganzen Podcast-Folgen, glaube ich, schon am meisten freue. Und zwar, dass wir uns ja kurz für die Zuhörer zu den Regeln, die wir uns überlegt haben, jeder von uns stellt pro Folge dem anderen eine Frage, also immer nur einer von uns, und der andere kennt das Thema noch nicht und das ist relativ frei und ich fange heute nämlich einfach mal an. Ja, Dominik, was war denn dein peinlichster redaktioneller Metal.de-Moment?
Boah. Redaktionell, meinst du jetzt, also es darf auch ein Interview-Moment sein oder so?
Ja, ja. Also, ja,
also alles, was ich jemals für Metal.de gemacht habe.
Genau.
Also ich habe, also das Erste, was mir jetzt gerade einfiel, ist ein Interview, was ich mal gemacht habe mit Schmier zu der damals aktuellen Destruction-Platte. Und dann irgendwann kamen wir noch auf sein inzwischen ja nicht mehr neben Projekt Panzer zu sprechen, wo damals irgendwer ausgestiegen war. Und dann meinte ich zu ihm, ja, XY, die beiden sind doch jetzt raus. Und er so, ja, wieso, der eine ist doch noch dabei. Und da ist mir dann echt kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil ich das irgendwie so durcheinander gebracht hatte und fest davon überzeugt war, dass die beide ausgestiegen wären. Das war unendlich peinlich. Aber ich hatte das Glück, dass das Interview zu dem Zeitpunkt irgendwie schon eine halbe Stunde lief und er auch irgendwie dann gut drauf war und so. Und dann konnte ich das noch ganz gut überspielen. Aber ich glaube, wenn das irgendwie so am Anfang passiert wäre, hätte mir das komplette Gespräch zerschossen, weil ich mich dann auch nicht mehr gefangen hätte. So, nach diesem Fauxpas.
Ist dir denn beim Schreiben oder Veröffentlichen schon mal ein Fauxpas passiert, wo du nach ein paar Tagen dachtest, ach du Scheiße, was habe ich denn hier verbrochen?
Ja klar, irgendwie Newsmeldung veröffentlicht und das falsche Video verlinkt oder so und dann keiner hat es gemerkt und dann steht das da irgendwie 3 Tage lang online. Das ist mir auch schon passiert so und dann gucke ich da nochmal rein und denke mir nur so, warum hat das niemand gesagt?
Ah, mir fällt, dann komme ich jetzt, das ist nämlich die perfekte Überleitung zu meinem peinlichsten Moment bei Metal.de, und zwar war ich im Urlaub an einem Ort, wo es kein Internet gibt. Hatte mir aber ein paar CDs mitgenommen, um die Rezension dazu schon zu schreiben. Und dann habe ich so eine Angewohnheit, wenn ich auch keinen Fallzettel daneben bei habe oder so, ich schreibe die Review runter. Und wenn ich dann keine Namen von den Musikern habe, schreibe ich mir halt groß irgendwie entweder Name rein oder Fettsänger oder sowas. Und dann war es so, dass ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, nicht weiter drüber nachgedacht habe und das Review online gestellt habe. Selbstverständlich ohne die Lückenfüllernamen auszutauschen. Und hatte die Band aber tatsächlich schon auf Facebook geliked und stellte dann irgendwie ein paar Stunden später in meinem Feed fest, dass die Band das Review geteilt hat und sich darüber köstlich amüsiert hat und es auch schon zahlreiche Kommentare gab, wo dann halt eben stand, oh, Name ist aber ein guter Sänger. Ja, da habe ich auch mal ganz kurz mein Herz in der Kniekehle gesucht. Das war schon ziemlich peinlich. Sowas lässt sich ja online zum Glück schnell ausmerzen, aber ja. Das hatte schon so seinen Skurrilitätsfaktor. Ansonsten gibt es da sicherlich immer mal so den einen oder anderen Moment, den wir hier bestimmt auch nochmal thematisieren werden, wo uns ganz lustige Fehler oder wir ganz lustiges Feedback für bekommen.
Ja.
Aber ja. Das wäre meine Geschichte zum Abschluss der Folge. Ja, dann können wir vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr uns auch euer Feedback und eure Fragen und Themenvorschläge gerne an podcast@metal.de senden könnt. Und ja, Dominik, hast du noch ein paar Schlussworte?
Nö, ich würde sagen, wir beschließen die Runde für heute einfach ganz gemütlich und nächsten Monat hören wir uns dann auf jeden Fall wieder.
Ja. Vielleicht ja sogar noch diesen Monat, weil die Folge wird wahrscheinlich im Dezember erst rauskommen. Wir sind ja noch Ende November und wir hoffen ja, dass wir dieses Jahr noch ein bisschen zum Jahresende quatschen werden. Aber ja, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.